tatsächlich in die heutigen Inhalte. Ich hatte ja letztes Mal gefragt, inwieweit wir noch mal ein bisschen mit der Multipolentwicklung weitermachen müssen. Da hieß es ja, also zumindest von der Mehrheit hieß es, ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Ich fange noch mal an der Stelle an, wo wir den Betrag von Delta R, also 1 durch Delta R quasi entwickelt hatten. Es ging ja dann so, dass wir gesagt haben, das ist die Wurzel aus R² minus 2RR' Kosinus des eingeschlossenen Winkels plus R'². Und nochmal, dieser Winkel Alpha ist quasi der Winkel zwischen R und R'. Wir werden ja dann später die Theta und Phis kriegen und die sind dann jeweils zu dem R bzw. zum R'. Und das Alpha ist halt eben genau dieser eingeschlossene Winkel zwischen diesen beiden. Und das kann ich schreiben als 1 durch R größer mal 1 durch Wurzel aus 1 minus 2 R kleiner durch R größer mal Cosinus Alpha plus R kleiner durch R größer zum Quadrat. Und wir hatten ja dann in einer der vorgehenden Vorlesungen rausgekriegt, dass man das quasi entwickeln kann, Taylor-Reihen entwickeln kann und da kriegt man die Summe über die Legendre-Polynome hin. Das will ich jetzt nicht mehr ganz so ausführlich machen, weil das haben wir alles schon mal beschrieben gehabt. Dann steht also hier R kleiner durch R größer hoch L und dann stehen hier die Legendre-Polynome vom Cosinus Alpha. Üblicherweise werden wir es dann so handhaben, dass wir quasi zum Beispiel irgendeine Ladungsverteilung hier annehmen, das ist der Strich, der Vektor R' und dass wir dann ganz irgendwo weit außen am Vektor R quasi die Auswirkung dieser Ladungswolke betrachten. Meist setzt man sich sogar mit dem Koordinatenursprung in diese Ladungswolke hinein, meistens ist es in den Ladungsschwerpunkt sogar noch, dann ist es offensichtlich, dass dieses R quasi viel, viel größer ist als das R'. Das heißt, in dem Fall wird man dann also schreiben können, das ist 1 durch R, Summe L gleich 0 bis unendlich und dann steht hier R kleiner, das ist dann das R' durch R größer, das ist dann das R, L, PL, Cosinus des eingeschlossenen Winkels Alpha. Gesundheit. Und wir hatten das letzte Mal schon Folgendes gesagt, dass wir dieses PL Cosinus Alpha, also die Legendre-Polynome, auch schreiben können, und zwar über dieses Additionstheorem, was wir nicht bewiesen haben, was auch relativ schwer zu beweisen ist, dass das so viel ist wie 4Pi durch 2L plus 1 und dann kommt eine Summe, wo man über die M's addiert, die zu diesem L dazugehören, also deswegen auch von minus L bis plus L. Das ist nochmal wichtig. Dieser Index M, der hat immer nur Werte, die von minus L bis plus L laufen. Das heißt also, wenn ich L gleich 0 habe, hat er genau nur einen Wert, nämlich 0. Wenn ich halt eben L gleich 10 habe, hat er 21 Werte, nämlich von minus 10 über die 0 bis zur plus 10. So, und dann steht hier YLM, Konjugiertkomplex. Und jetzt kommt hier Theta- und Phi-. Das sind genau die Thetas und Phis, oder das Theta und das Phi, was zum R' dazugehört. Mal YLM von Theta und Phi, und das ist das Theta und das Phi, was zu dem Vektor R dazugehört. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so nehme, dann kann ich also letztendlich schreiben, dass das 1 durch R minus R' Betrag 1 durch R mal die Summe über L gleich 0 bis unendlich. Dann haben wir R' durch R hoch L und dann ersetze ich das PL Cosinus Alpha genau durch diesen Term, also durch 4Pi 2L plus 1 mal die Summe YLM Stern von Theta Strich Phi Strich YLM von Theta und Phi. Gut, jetzt kann man da ein bisschen Kosmetik noch betreiben, kann also die Terme, also dieses 4Pi zum Beispiel noch davor ziehen. Aber letztendlich an der Struktur ändert sich dadurch nichts mehr. Interessant wird das Ganze halt eben dann, da fragt man sich ja immer, warum macht man überhaupt so eine Entwicklung? Interessant wird das Ganze dann, wenn ich damit irgendwie Physik auch begründen kann. Wenn ich es runterschieben kann. Und ich kann zum Beispiel dadurch Physik begründen oder besser beschreiben, wenn ich mir aus so einer Ladungswolke Rho von R' zum Beispiel dann das Potenzial ausrechnen will. Und wir wissen, wenn wir jetzt eine Ladung Q hier an der Stelle hätten, an der Stelle R' hätten und würden das Potenzial an der Stelle R betrachten, dann hätte ich einfach Q durch Betrag R minus R'. Dadurch, dass ich eine Ladungswolke habe, muss ich quasi über das gesamte R' integrieren. Also das heißt, ich integriere über dv' und hier unten steht ein R minus R' Betrag. Und integrieren tue ich über das gesamte Volumen der Ladungswolke V. So, und jetzt kann ich natürlich für dieses R minus R' genau diese Entwicklung hier einsetzen, die ich hier unten hingeschrieben hatte. Also über das Additionstheorem und die Entwicklung hinaus quasi genau diesen Wert hier einsetzen. Das heißt, ich habe hier, ich ziehe erstmal alles vor, was irgendwie geht. Ich habe da ein 4Pi und dann habe ich hier ein 1 durch oder ein Integral, ich schreibe erstmal alles ins Integral rein, habe erstmal hier das Rho durch R' und dann ein 1 durch R Summe über L, Summe über M, ich schreibe aber auch noch hin, von wo bis wo es geht, also von L gleich 0 bis unendlich und das M von minus L bis plus L und dann steht hier R' durch R hoch L 1 durch 2L plus 1 und dann kommt hier die Summe hatte ich schon, LM' Theta' Phi' und dann die YLMs von Theta und Phi. Und dann wird das Ganze noch über dv' integriert. So, in der Hoffnung, dass ich nichts vergessen habe, kann man jetzt Folgendes machen, alles was nicht mit R' zu tun hat, kann ich erstmal, oder mit Theta' Phi' zu tun hat, kann ich ja vorziehen, aus dem Integral hier rausziehen, und kriege dann also, das ist 4Pi, vertausche auch noch das Integral mit den Summen, was ich halt eben immer wieder überprüfen muss, ob das tatsächlich geht, L gleich 0 bis unendlich, M gleich minus L bis plus L und dann, wie gesagt, schreibe ich alles raus, was nichts mit den gestrichenen Größen zu tun hat. Das heißt also, ich habe hier 1 durch 2 L plus 1, ich habe hier so einen Faktor 1 durch R hoch L plus 1, dieses R mit dem hoch L. Hier habe ich nochmal ein 1 durch R, kann ich also auch rausziehen. Dann steht hier das YLM von Theta und Phi. Und dann kommt der Rest, der alles mit den gestrichenen Größen zu tun hat. Rho von R Strich und dann R Strich hoch L und dann YLM Stern von Theta Strich Phi Strich dV Strich. So, diese Größen hier, die haben jetzt einen speziellen Namen. nämlich das sind diese QLMs, genauer gesagt QLM-Stern, und die nennt man Multipolmomente der Ladungsverteilung. Also ich habe hier die Ladungsverteilung und ich sortiere die quasi nach den Multipolen, die hier in den Kugelflächenfunktionen drinstecken. Deswegen nennt man das Multipolmomente. Diese Multipolmomente, die haben jetzt folgende Bewandtnis. Also wenn man das jetzt wirklich für R gegen unendlich mal anschaut, also für große R's reichen ja schon, dann passiert natürlich Folgendes. Wenn ich jetzt ein ganz großes R habe, dann ist natürlich der Term, in dem das 1 durch R steht, deutlich dominant gegenüber einem Term, wo es 1 durch r Quadrat steht. Deutlich dominant gegenüber einem Term, wo 1 durch r hoch 3 steht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das L um 1 erhöhe, ist quasi die Wirkung von dem ganzen Kram, der hier hinten dran steht, von mir aus ein Tausendstel kleiner, also wenn jetzt r gleich ein Tausend wäre, ein Tausendstel kleiner als das, was der Term vorher schon ergeben hat. Das heißt, der Term L gleich 0, und das wäre ja dann in unserer Nomenklatur der sogenannte Monopolterm, Q0, und das M kann dann auch nur 0 sein, dieses Q0, 0 wäre der dominante Term für große R. Wenn dieser Term Q0, 0 jetzt per Zufall gleich 0 ist, wir kriegen nachher raus, wie man das ausrechnen kann, dann wäre der zweitgrößte Term, wäre der, wo das L gleich 1 steht, also Q1M. Das Q1m, dafür gibt es jetzt drei Stück. Das Q11, das Q10 und das Q1-1, weil das m ja von minus bis plus L gehen darf. Deswegen gibt es dann drei Stück davon. Das nimmt man dann Dipolmoment. Also schreiben wir es vielleicht hin. Q00, Monopolmoment. Und dann Q1. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, drei Stück, also Q11, Q10 und Q1-1. Das sind dann die Dipolmomente. Wenn die jetzt auch per Zufall 0 wären, was ja durchaus sein könnte, dann würden als nächstes die Q2Ls, die schreibe ich jetzt nicht aus, beitragen. Das sind die Quadrupolmomente. M, ja. Danke. Na, also das heißt, wenn ihr von ganz weit irgendwie euch etwas anschaut, das Dominante ist erstmal das Monopolmoment, das Zweitdominante, insbesondere dann, wenn halt eben das Monopolmoment gleich 0 ist, sind die Dipolmomente, und das Drittdominante wären dann die Quadrupolmomente. Wenn ihr jetzt näher auf etwas zugeht, wenn ihr das R also quasi damit verkleinert, dann werden dann natürlich die Beiträge der höheren Multipolmomente natürlich dann auch irgendwann mal etwas beitragen. Das stimmt auch mit dem überein, übrigens, was wir in der Taylor-Reihenentwicklung hatten. In der Taylor-Reihenentwicklung haben wir ja gesagt, wenn so ein Term wie dieses R' durch R, wenn das sehr klein ist, dann brauche ich im Prinzip nur ganz wenige Terme für die Taylor-Reihenentwicklung. Schlimmstenfalls kann ich bereits nach dem ersten Term aufhören. Und je größer diese Terme werden, diese R' durch R, desto mehr Terme muss ich hier mitnehmen. Und hier ist es genauso. Wenn ich jetzt quasi mich auf die Ladungsverteilung zubewege, dann sehe ich immer mehr von dieser Ladungsverteilung, von ihrer inneren Struktur in der Ladungsverteilung. Ganz weit weg sehe ich quasi nur den Monopolterm. Wenn ich dann zwei Schritte näher gehe, sehe ich den Dipolmomente oder die Dipolmomente mit. Wenn ich nochmal zwei Schritte näher gehe, sehe ich die Quadrupolmomente und so weiter. Wenn ich dann in der Ladungsverteilung bin, sehe ich im Prinzip natürlich die ganze Vielfalt der Ladungsverteilung und habe damit so etwas wie alle Multipolmomente mit zu betrachten. Ist das soweit erstmal verständlich? Okay. Ich will jetzt auch nicht zu viel wiederholen, was ihr eh schon alles verstanden habt. Ihr habt bei, also ich habe es zumindest dem Skript vom Rischke entnommen, ihr habt auch die Multipolmomente schon ausgerechnet. Müssen wir die nochmal ausrechnen oder nicht mehr ausrechnen? Nicht mehr ausrechnen. Gut, okay. Dann wisst ihr, dass dieses Monopolmoment quasi proportional der Ladung Q ist. Na, das heißt, im Monopolmoment seht ihr sofort, die Ladung in dieser Ladungswolke, die ist entweder ausgeglichen, also es gibt genauso viele negative wie positive Bestandteile in der Ladungswolke, die Gesamtladung Q ist von mir aus ausgeglichen oder sie ist nicht ausgeglichen. Ist nicht ausgeglichen, habt ihr ein von 0 verschiedenes Monopolmoment. Ist sie ausgeglichen, ist dieses Q 0 0 gleich 0, weil das Q gleich 0 ist. Und dann tritt quasi Paragraph 2 in Kraft, dann spielen die Dipolmomente eine Rolle. Und bei den Dipolmomenten habt ihr herausgekriegt, dass die Q1 0 irgendwie proportional dem Dipolmoment x minus i Dipolmoment y sind. Entschuldigung, nicht 0, sondern 1. Und das Q1 minus 1 proportional px plus i py. Und das Q1 0, das war proportional dem pz. Das heißt also, hier habt ihr quasi eine ganz klare Aussage, dass die Dipolmomente selbst auch direkt verknüpft sind mit den sphärischen Dipolmomenten. Also hier haben wir ja so etwas wie die Dipolmomente in unserer Struktur mit Drehimpulsen oder Indizes L. Hier habt ihr also die sphärischen, die kartesischen Dipolmomente und die sind also direkt miteinander verknüpft. Das heißt also, ihr könnt aus der Kenntnis der Dipolmomente sofort auch auf die Ladungsverteilung schließen. Das heißt also, wenn ihr so eine Ladungsverteilung hättet, plus minus, dann gäbe das halt eben sofort auch ein Dipolmoment. Gut, dann brauchen wir auch die Quadrupole jetzt nicht zu machen. Das erspart uns einiges heute. Wo das halt eben eine Rolle spielt, oder auch spielt, das ist, wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Phi mir irgendwie erzeugt habe. Das habe ich jetzt hier quasi entwickelt, wie ich das aus der externen oder aus einer weit wegliegenden Ladungsverteilung erzeugen kann. Also hier habe ich dieses Rho von R'. Und ich betrachte jetzt hier eine andere Ladungsverteilung, Rho von R. Und dann wissen wir, dass diese beiden Ladungsverteilungen, das Rho an der Stelle R' und das Rho an der Stelle R, dass die natürlich miteinander wechselwirken. Und wenn die wechselwirken, dann werden die auch eine Wechselwirkungsenergie aufspannen. Das heißt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ihr die Formel schon hergeleitet habt, aber ich denke schon, diese Wechselwirkungsenergie kann ich berechnen aus dem Rho von R mal dem Phi an der Stelle R. Und dann natürlich wieder über V integrieren, weil ich da an der Stelle ja hier auch wieder eine Ladungsverteilung habe. Und was ich mit dem V meine, ist jetzt das Volumen, was diese Ladungsverteilung Rho an der Stelle R bildet. Batteriewechsel? Gut. Für dieses Phi von R kann ich natürlich jetzt genau Folgendes machen. Für das Phi von R kann ich jetzt hier quasi genau diese Multipolentwicklung einsetzen, die wir da drüben stehen hatten. Das heißt, ich habe jetzt hier so etwas wie Rho von R mal der Entwicklung dieses Phis von R. Das ist die eine Möglichkeit. Und was man auch machen kann, ist natürlich, ich entwickle dieses Phi von R nun seinerseits. Das heißt, ich würde jetzt hier quasi Taylor-Reihenentwicklung machen, mit das Phi an der Stelle 0 betrachten und dann den Gradienten von dem Phi natürlich auch wieder an der Stelle 0 mal R. Plus 1/2 und dann eine Summe über i und j, d nach dxi, d nach dxj, mal phi und zwar auch wieder an der Stelle 0. Entschuldigung, mal xi mal xj. Und so weiter und so weiter. Also Taylor-Reihenentwicklung muss man dann immer begründen, bis wohin will man es machen, weil man dann natürlich irgendwelche Fehler begeht und man einfach wissen will oder wissen muss, wo will ich abschneiden. Diese Entwicklung hier, die kann ich jetzt natürlich auch wieder in diese Wechselwirkungsenergie einsetzen. Das heißt, ich kann jetzt hier schreiben, das ist mein Rho von R. Mal dem Phi von R und dann setzen wir jetzt hier an der Stelle einfach ein, mal den Phi an der Stelle 0 plus R Grad Phi plus 1/2 Summe über I und J, xi, xj, d nach dxi, d nach dxj, mal dem Phi und so weiter, dv. Was ich jetzt hier sehe ist, wenn ich das jetzt Term für Term betrachte, dann steht hier Integral Rho mal Phi 0. Phi 0 ist natürlich irgendeine Konstante. Und dann steht hier quasi die Ladung Q, meine Ladungswolke an R, also das nenne ich jetzt nicht Groß-Q, sondern nenne ich immer Klein-Q, mal dem Phi an der Stelle 0. Das ist ja hier jetzt auch wieder an der Stelle 0, das heißt hier, das ist auch wieder irgendein Term. Dann steht hier also Rho mal R mal dV. Das wissen wir, ist auch wieder so etwas wie ein Dipolmoment. Also steht jetzt hier, das ist P mal Gradient von Phi an der Stelle 0. Was ist Gradient Phi an der Stelle 0? Was ist der Gradient Phi? E. Ja, das heißt also, hier habe ich eigentlich stehen P mal E an der Stelle 0. Ich schreibe es gleich parallel mit. Und was ich jetzt hier rauskriege, das ist eine etwas schwierige Sache, also das muss man über mehrere Umfragen, muss man das beweisen. Hier steht minus ein Sechstel, Summe über i und j. Und dann stehen hier genau diese kartesischen Quadrupolmomente, die wir von oben her quasi ausrechnen könnten. Mal, hier steht ja auch wieder ein d nach dxj angewendet auf phi. Dann ist es also etwas wie ein ej mal dxi. Und das auch wieder an der Stelle 0. Gut, das können wir jetzt nicht weiter vereinfachen. Das ist also genau dasselbe, was jetzt hier oben steht. Quatsch. Plus, Punkt und so weiter. So, was wir jetzt sehen, ist Folgendes. Die Ladung hier, die wir hier, die Gesamtladung dieser Ladungswolke hier, die wechselwirkt. Oder die trägt quasi zu der Wechselwirkungsenergie dadurch bei, dass sie mit dem Phi an der Stelle 0 quasi direkt matcht. Hier habe ich also nur ein Q mal dem Phi an der Stelle 0. Der Dipolanteil dieser Ladungswolke hier, der trägt dazu bei, indem er mit der Feldstärke matcht. Und die Quadrupolmomente, die tragen dazu bei, indem Sie quasi hier mit den Ableitungen, den partiellen Ableitungen vom Feld nochmal miteinander matchen. Das heißt also, auch hier habe ich so etwas Ähnliches wie das, was ich da oben schon mal hatte. Jede dieser Beiträge kommt dadurch zustande, dass quasi in der Taylor-Reihe jeweils ein Term sich mit einem anderen Term der Taylor-Reihe verknüpft. Das heißt, wenn ihr also solche Wechselwirkungsenergien ausrechnen wolltet oder wollt irgendwann mal zwischen zwei Ladungen zu teilen, wisst ihr von vornherein, okay, das brauche ich eigentlich nur dadurch zu machen, dass ich die Gesamtenergie mit dem Phi 0, also Phi an der Stelle 0, matche, das Dipolmoment mit der Feldstärke E matche und halt eben dann jeweils die nachfolgenden Terme. Also ihr müsst dann nicht bei den Quadrupolmomenten aufhören, ihr könnt auch zu Hexadekupol und sonst irgendwie gehen. Das ist eurem Fleiß überlassen. Insofern sind diese Taylor-Reihenentwicklungen nicht nur bei der Entwicklung des Potentials Phi interessant, sondern werden dann auch interessant, indem ich zum Beispiel wenn ich Energien ausrechne. Okay. Fragen dazu? Ja.
Ist dieses P jetzt das Dipolmoment von dem O von R im Feld von O von R'?
Also es ist das Integral Rho mal R dV. Weil das ist ja auch wieder eine Konstante. Die kann ich auch wieder vorziehen. Das ist genau dieses E an der Stelle, also elektrische Feld an der Stelle 0. Das heißt, ich habe jetzt hier das Dipolmoment dieser Ladungszuteilung zu nehmen.
Aber das Feld von O von R'.
Genau.
Okay.
Mhm. Ne, also dieses Phi hier, das wird von diesem Rho' hier erzeugt. Und zwar letztendlich, wir können es jetzt da oben direkt halt eben herunternehmen. Weitere Fragen? So, ich hatte ja schon gesagt, dass man diese Dipolmomente auch dann benutzen kann, wenn ich irgendwelche Ladungsverteilungen mir betrachte. Es hieß jetzt letzte Woche, ihr hättet das alles in den Übungen schon gemacht, dann brauche ich es hier nicht zu machen, ich will nur noch mal sicher gehen. Das Dipolmoment einer Kugel, oder nee, Quatsch, die Multipolmomente einer Kugel, habt ihr in den Übungen berechnet? Nicht berechnet? Gut, dann machen wir das ganz schnell und kurz. Also ich betrachte jetzt hier, vielleicht fällt es auch dem einen oder anderen dann wieder ein, ich betrachte jetzt hier wirklich eine Kugel und die sei homogen geladen, also sie hat eine homogene Ladungsdichte, Rho von R Strich. Das heißt, homogen gleich Rho, also innerhalb der Kugel überall genau dasselbe Rho. Und ich betrachte mir jetzt hier für diese Kugel die Multipolmomente, die QLMs. Und Multipolmomente ist klar, die müsste ich jetzt berechnen oder die muss ich berechnen, indem ich über Rho an der Stelle R' mal R' hoch L mal die YLM Stern von Theta' und Phi' einfach integriere. Jetzt ist das Rho eine Konstante, kann ich es also rausziehen. Das heißt, hier steht also ein Rho. Und dann steht jetzt hier, ich löse jetzt quasi das Integral in seine Bestandteile auf. Einerseits ein Integral über die ganzen Winkelfunktionen und andererseits ein Integral über R. Und das R geht von, weil es ja eine homogene geladene Kugel ist, von 0 bis R0.
Was ist das für ein Zeichen?
Was denn?
Ist das ein Omega?
Das ist ein Omega. Besser? Gut. Gut, wie gesagt, das R geht von 0 bis R0, groß R0. Das Rho habe ich schon rausgezogen, also steht jetzt hier R hoch L, Y, LM, Stern von Theta' und Phi' dV'. Nee, das lösen wir jetzt gleich auf, haben wir ja gesagt. Hier kommt also nochmal ein R-Quadrat dr-d Omega-Strich dazu. Ich kann jetzt quasi hier diese zwei Integrale nacheinander ausrechnen. Macht zunächst mal die Integration über R. Hier steht also ein R' hoch L mal R' Quadrat. Habe ich also ein R' hoch L plus 2. Wenn ich das integriere, habe ich ein R' hoch L plus 3. Mal 1 durch L plus 3. Das heißt also, hier habe ich ein Rho mal R' hoch L plus 3 durch L plus 3. Und zwar in den Grenzen von 0 bis R0. Sieht das jeder? Und es bleibt dann das Integral über Omega Strich. Das heißt also y lm Stern Theta Strich Phi Strich d Omega Strich. Ich lasse bewusst jetzt hier ein bisschen Platz. So etwas könnt ihr ausrechnen. Ganz stupide und so weiter. Oder ihr könnt einen Kniff machen. Ihr erweitert quasi um y 0, 0 von Theta und Phi. Erweitern heißt natürlich, dass ich das dann auch irgendwie wieder kompensieren muss. Jetzt muss man wissen, was y 0, 0 ist. 1 durch Wurzel 4 Pi. Das heißt, ich muss jetzt quasi Folgendes machen. Dieses y 0, 0, wenn es 1 durch Wurzel 4 Pi ist, schreibe ich, weil es ja eine Konstante ist, auch wieder hier außerhalb des Integrals davor. Ja? Also das ist jetzt wirklich ein Kunstgriff, der dann sinnvoll ist, wenn ihr nur eine Kugelflächenfunktion in so einem Integral stehen habt. Sobald ihr schon eine zweite Kugelflächenfunktion schon drinstehen habt, macht das keinen Sinn mehr. Aber wenn ich nur eine drinstehen habe, darf ich das durchaus machen. So, jetzt rechnen wir das mal nacheinander aus. Dann steht also hier ein R 0 L plus 3 durch L plus 3. Der zweite Term liefert nichts. Mal 4, also mal die Wurzel aus 4 Pi. Und dieses Integral ylm Stern mal y 0 0 liefert, weil die Kugelflächenfunktionen ja ein Otto-Normalsystem sind, ein Delta L 0. Das L hier muss mit diesem ersten Index hier matchen. Deswegen ist das ein Delta L 0. Und das M hier, das muss mit dem Index hier matchen. Deswegen gibt das ein Delta M 0. Das ist jetzt einfach das Kronecker-Delta. Ja, wir hatten Folgendes gesagt, das Integral ylm, y'm' mal d Omega, das ist Delta L L' Delta M M'. Also ganz normal die Kronecker-Deltas, wie ihr sie kennt. Ja.
Wie geht das, wenn das jetzt nicht das Theta-Strich und das Phi-Strich da drin sind?
Also erstmal habe ich einen Fehler gemacht, hier stehen strichende Größen. So, sorry, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nochmal?
Ja.
Oder ist das schon die Lösung gewesen? Das war die Frage. Oh, gut. Okay. Also ich habe, also letztendlich ist es ja wurscht, diese Kugelflächenfunktion zu 0, 0, die ist ja völlig winkelfrei. Das ist ja einfach nur 1 durch Wurzel 4 Pi. Deswegen ja, stehen dann halt eben auch Thetas, Phis beliebig, also im Prinzip drin.
Wenn ich jetzt die Aufgabe mit dem Nebengetragenen vergleiche, bin ich dann Stern-Ebene.
Seid ihr pingelig? Ja, nee, es stimmt schon. Nein, Sie haben ja völlig recht. Schon richtig. Völlig richtig. Gut. So, das heißt, was lernen wir jetzt daraus? Dieses Delta L 0, das können wir sofort benutzen. Das heißt nämlich, nur dann liefert das Ding überhaupt einen Beitrag, wenn das L gleich 0 ist. Das heißt, ich kann also jetzt hier quasi die Ls, die hier vorne stehen, schon mal eliminieren. Also gedanklich gleich 0 setzen. Dann heißt es also, das ist R 0 L hoch L plus 3, also nur noch hoch 3, geteilt durch 3 mal die Wurzel aus 4pi. Und ich lasse es jetzt trotzdem nochmal stehen, weil es liefert mir noch eine zweite Information. Hier vorne steht ja quasi das QLM. Was wir jetzt sehen, ist Folgendes. Das Q00, das ist gleich Rho R0 hoch 3 durch 3 Wurzel 4pi. Und alle QL ungleich 0 oder M ungleich 0, die sind alle identisch 0. Ja, weil das, sowohl das L gleich 0 sein muss, als auch das M gleich 0 sein muss. Also sind alle Quadrupolmomente, in denen L oder M ungleich 0 ist, sind von vornherein 0. Deswegen habe ich es jetzt hier nochmal stehen lassen, obwohl ich es schon einmal benutzt hatte. Dieses Q00, das seht ihr jetzt vielleicht auch, das ist bis auf den Vorfaktor genau gleich dem Q. Denn hier steht so etwas wie, bis auf den Vorfaktor, wie gesagt, Pi R hoch 3, ne, Drittel oder Pi, 4pi Drittel R hoch 3, das ist das Volumen. V ist die Ladungsdichte, Volumen mal Ladungsdichte ist die Ladung selbst. Also steht hier bis auf den Vorfaktor, der Vorfaktor heißt 1 durch Wurzel 4pi mal Q. Ich müsste mit 4pi Wurzel aus 4pi erweitern, dann hätte ich hier 4pi Drittel R hoch 3, das wäre V. Und dann bleibt es 1 durch Wurzel 4pi jetzt quasi über. Also das ist jetzt nicht besonders überraschend. Wenn ich eine Kugel habe, die ist mit einer konstanten Ladungsdichte oder mit einer homogenen Ladungsdichte versehen, dann liefert mir diese Kugel nur ein Monopolmoment. Von so einer Kugel könnt ihr kein Dipolmoment erwarten, von so einer Kugel könnt ihr kein Quadrupolmoment erwarten und auch kein höheres Moment. Das liefert nur ein Monopolmoment. Und jetzt wissen wir natürlich dann, wenn das auch wirklich nur ein Monopolmoment liefert, dann kann ich diese ganze Summe, die da hinten steht, die kann ich dann quasi zusammenbrechen lassen. Das Phi, was daraus entsteht, wäre dann halt eben auch nur für L gleich 0, würde nur für L gleich 0 einen Betrag liefern. Und auch nur für m gleich 0 dann natürlich. Ja? Also eine Kugel liefert dementsprechend dann auch nur ein Phi, wo ihr die Entwicklung nur bis L gleich 0 treiben müsst. Also nur am ersten, wie ich vorhin schon sagte, quasi mit der ersten Taylor-reinen Entwicklung mit dem ersten Term schon abbrechen lassen könnt. Frage dazu? Okay. Habt ihr so etwas gerechnet wie eine deformierte Kugel mit Quadrupolmomenten? Nein? Auch nicht? Okay. Wollen wir es machen? Oder? Mehrheitlich ja? Gut. So, machen jetzt Folgendes. Wir betrachten jetzt auch wieder einen Körper mit einer homogenen Ladungsverteilung. Aber die Oberfläche dieses Körpers, die ist etwas deformiert. Und zwar betrachten wir quasi die Oberfläche als ein R0 mal 1 plus eine Summe über μ gleich 2. Oder, nee, Entschuldigung, von minus 2 bis plus 2. Und dann A2 μ Stern. Y2 μ von Theta und Phi. Fehlt noch eine Klammer. Klammer zu. So, das heißt, wir machen also Folgendes. Wir nehmen jetzt keine Kugel, wie wir es im ersten Beispiel hatten, sondern wir nehmen jetzt eine Gestalt, die hat zwar auch so etwas wie eine Kugel als dominanten Term. Das soll ich vielleicht noch zusagen, die A2 μs hier, die sollen vom Betrag her klein gegen 1 sein. Aber die haben noch eine Hexadekupol, eine Quadrupol. Elongation. Je nachdem halt eben, welches μ ihr da jetzt betrachtet, kriegt er halt eben dann noch etwas dazu. Also das heißt, die sind quadrupol deformiert. Wir betrachten jetzt auch wieder die Multipolmomente einer solchen Ladungsverteilung. Und schreiben also erstmal genauso, wie wir es da unten geschrieben hatten, gehen jetzt allerdings schon einen Schritt weiter. Wir haben das Integral von Omega Strich, dann das Integral von 0 bis R. Und dieses R, das ist jetzt wichtig, das ist von Theta und Phi abhängig. Ne, weil diese Y2 μs ja von Theta und Phi abhängig sind. Das sind ja Kugelflächenfunktionen, die von den Winkeln abhängen. Dementsprechend ist dieses R hier, hätte ich vielleicht auch zuschreiben können, davon von Theta und Phi abhängig. Macht ja auch Sinn, wenn es eine deformierte Gestalt ist, muss die ja von irgendwas abhängen und die ist also von den Winkeln abhängig. So, und dann steht jetzt hier das Rho eigentlich von R', da aber das R', also da die Abhängigkeit ja nicht vorhanden ist, weil das ja eine Konstante ist, können wir es gleich so schreiben, mal R' hoch L mal Y Lm Stern von Theta Strich und Phi Strich und dann wieder R Strich Quadrat dr d Omega Strich. Gut, im nächsten Schritt kann man durch das Rho wieder rausziehen. Wir können das R Strich hoch L mal R Strich Quadrat dr integrieren. Das heißt, hier steht ein Rho Integral Omega Strich. Und dann steht jetzt hier wieder ein R' hoch L plus 3 durch L plus 3, jetzt in den Größen von 0 bis R von Theta und Phi. Mal Y Lm Stern Theta Strich Phi Strich d Omega Strich. Die Integration von dem R, die habe ich genauso durchgeführt, wie es da unten war. Nur habe ich halt eben jetzt dummerweise hier einen Term stehen, der ist nicht wieder unten einfach eine Konstante, die ich dann wieder rausziehen konnte, sondern hier habe ich jetzt einen Term stehen, wenn ich das auflöse, der wieder seinerseits von Theta und Phi abhängig ist. Klar? Das heißt also, hier habe ich ein Rho, Integral Omega Strich, R von Theta und Phi hoch 3, hoch L plus 3, durch L plus 3, gut, dieses L plus 3, das kann ich rausziehen, mal Y Lm Stern von Theta Strich Phi Strich D Omega Strich. Dieses R von Theta und Phi, das setze ich jetzt quasi so ein, wie es hier oben steht. Das heißt also, hier steht einerseits das Rho, dann steht hier das Integral Omega, dann stand da R von Theta und Phi hoch L plus 3. Also R0 mal L plus 3 durch L plus 3. Das ziehe ich auch gleich hier mit vor. Und dann steht hier 1 plus die Summe über diese Mühs von 2 minus 2 bis plus 2. A2 μ Stern, also genau das, was da drüben steht. Y2 μ von Theta Strich und Phi Strich. Das hoch L plus 3. Ja, wir sind ja immer noch quasi hier bei einem R von Theta und Phi hoch L plus 3. Das heißt also, auch diese Klammer muss ich hoch L plus 3 setzen. Und dann mal Y Stern von L M Theta Strich Phi Strich D Omega Strich. So, jetzt habe ich also hier im Prinzip natürlich eine Summe mit dem Exponenten L plus 3 und wir wissen ja, dieses L plus, also das L, das kann ja im Prinzip von 0 bis unendlich gehen. Das macht also dann irgendwie keinen Spaß. Deswegen machen wir einfach Folgendes, wir brechen das jetzt wieder mal nach dem ersten Term ab. Also mit dem ersten Term meine ich jetzt nicht die 1, sondern mit dem ersten Term meine ich dann quasi das, was als nächstes kommt. Das heißt, ich kann jetzt erstmal alles rausziehen, was irgendwie nicht, keinen Beitrag liefert zur Integration. Also das ziehe ich alles vor die Integration. Und Integration steht dann 1 plus, was ist der nächste Term, der da vorkommt? Der ist L plus 3 mal die Summe μ gleich minus 2 bis plus 2 a2 μ. Y2 μ von Theta Strich und Phi Strich. Sorry? War ich mich geschrieben?
Was machen Sie?
Ich entwickle die Klammer hier. Und a plus b hoch n. Das gibt a n hoch n plus n mal a hoch n b 1 plus und so weiter. Und ich spreche jetzt quasi genau nach diesem Term hier ab. Und übersetze das a mit 1 und das b mit der Summe, die da oben steht. Das heißt, ich kriege jetzt hier ein 1, also das ist hier L plus 3 natürlich, kriege jetzt hier eine 1 hoch L plus 3, okay. Und dann hier L plus 3, Entschuldigung, hier steht ein N minus 1, mal 1 hoch irgendetwas mal die Summe. Und genau das steht jetzt davon. So, jetzt fehlen hier noch zwei Klammern, nämlich da und da. Und dann geht es hier hinten weiter mit YLM, Stern, Theta Strich, Phi Strich, D Omega Strich. Gut, jetzt sehen wir einerseits Folgendes. Wir haben jetzt hier auch wieder so etwas wie Monopolterm. Das ist das mal dem hier. Ja, das heißt also, wir kriegen wieder ein Q00. So weit, so gut. Und was wir jetzt als nächstes aber behandeln, das ist das, was jetzt hier überbleibt. Nur das ist jetzt quasi etwas, was wir vorher nicht hatten. Das heißt also, ich beschränke mich jetzt auf diese Terme, die ich jetzt gerade unterstrichen habe. Allen klar? Kannst du mir wegwischen? So, das heißt, ich habe jetzt hier Terme, die heißen QLM, Stern, und die sind von der Form Rho L0 L plus 3 L plus 3. Es kommt da schickterweise aus der Integration auch ein L plus 3, das heißt, die beiden canceln sich schon mal gegeneinander. Und dann steht jetzt hier eine Summe μ gleich minus 2 bis plus 2 A2 μ Stern. Und dann steht jetzt hier, ich vertausche wieder das Summation mit dem Integral. Y2 μ mal YLM Stern d Omega Strich. Und jetzt sehen wir hier wieder Folgendes. Das trägt nur dann dazu bei, wenn, das zwei, wenn die 2 gleich dem L ist, also Delta 2L oder L2. Und es trägt nur dazu bei, wenn das μ gleich dem M ist, also Delta μ M. Das heißt also, neben dem Monopolterm, den ich jetzt hier weggelassen habe, weil den hatten wir schon mal ausgerechnet, kriege ich also nur dann noch weitere Multipolmomente, wenn das L gleich 2 ist. Das heißt, ich kann also von vornherein mein Q auf L gleich 2 beschränken. Und meine M's, die müssen halt eben dann diesen μ's entsprechen. Gut, das ist jetzt eh ein Zählfaktor, der von minus 2 bis plus 2 geht. Insofern ist es wurscht, ob ich den ins μ oder M taufe. Und dann steht hier Rho mal R0 L plus 3 mal A2 μ Stern. Sorry, das L gleich 2 kann ich hier natürlich auch gleich mitverwenden. Also steht hier eine 5. So, und das ist es dann aber auch. Das heißt also, neben dem Monopolterm kriege ich quasi, je nachdem, wie meine A2 μ's hier aussehen, auch noch die ganzen Quadrupolmomente hier mit dazu, aber sonst nichts mehr. Das heißt also, eine solche Ladungsverteilung, wie wir sie vorhin gerade angesetzt hatten, die besteht dann wirklich nur, also angesetzt hatten wir ja quasi, die hat primär erstmal die Form einer Kugel, hat aber eine Quadrupoldeformation und das führt dann dazu, dass ich in den Multipolmomenten, also neben dem Monopolmoment, dann quasi hier diese Quadrupolmomente noch vorfinde und sonst nichts. Keine Dipolmomente, keine Hexadekupolmomente, keine höheren Momente mehr. Alles klar? Wozu brauchen wir das Ganze? Kann man zum Beispiel dazu benutzen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte, wenn ich jetzt Atomkerne betrachte und dann können die eine Kugelform haben, die können aber auch so eine Zigarrenform haben oder so eine, das sieht jetzt zeichnerisch genauso aus, was gemeint ist, aber ist quasi hier wirklich eine Zigarrenform. Und hier ist es mehr so eine Obladenform, also flach, so als hätte ich es draufgepresst. Und hier hätte ich es halt eben auseinander gedehnt. Und je nachdem, was die für eine Form haben, haben die natürlich dann auch, gut, R0. Hier habe ich ein R von Theta an Phi und hier habe ich auch ein R0 von, oder ein R von Theta an Phi. Und zwar durchaus mit unterschiedlichen Multipol-Deformationen. Und wenn ich jetzt außenrum meine Elektronen betrachte, das ist jetzt hier ein bisschen eng aneinander gezeichnet, dann reagieren die in ihrem Verhalten, in ihren Orbitalen durchaus auf das, welche Grundstruktur dieser Atomkern hier innen hat. Die erleben also diese kugelförmigen Atomkern hier als etwas anderes als diesen zylinderförmigen oder diesen obladenförmigen Atomkern und bilden dementsprechend auch andere Orbitale aus. Das haben wir ja auch hier gesehen, dass die Wechselwirkungsenergie, die so eine Elektrone, so ein Elektron oder eine Ladungsverteilung, Elektron ist ja nichts anderes als eine Ladungsverteilung, erfährt, die ist halt eben von den unterschiedlichen Multipolmomenten abhängig der primären Ladungsverteilung. Und so ist es halt eben hier auch. Der Atomkern mit seiner primären Ladungsverteilung erzeugt jetzt hier unterschiedliche Feldstärken, unterschiedliche Potenziale, unterschiedliche Multipolmomente, auf die die Elektronen quasi unterschiedliche Orbitale ausbilden. Und das werden wir zum Beispiel dann auch in der Quantenmechanik mal ausrechnen. Also genau dafür brauchen wir das dann auch wieder. Und auch dadurch kann man zum Beispiel experimentell dann bestimmen, wie so ein Atomkern eigentlich aussieht. Und die wenigsten Atomkerne sind kugelsymmetrisch. Die meisten sind irgendwie Zigarren, Obladen oder sonst irgendwie deformiert. Also das heißt, mit Hilfe von Elektronen oder Elektronenstreuung, also was man dann eigentlich meistens macht, das ist, dass man hier so Elektronen quasi drauf schießt und dann halt eben guckt, wie reagieren die da, kann man quasi ausloten, wie sieht die Struktur des Atomkerns aus. Nicht die innere, das kann ich damit nicht sehen, aber wie sieht halt eben so die Ladungsverteilung aus. Okay. Dazu noch Fragen? Ich hatte euch ja das letzte Mal angeboten, wenn ihr wollt, können wir dann heute mal so einen kleinen Einstieg in die Quantenmechanik machen. Weil, damit ihr einfach auch seht, dass dieser ganze Formalismus, den wir hier anwenden, dass der sich dann im nächsten Semester auch ordentlich wiederfinden wird. Und damit habt ihr dann schon mal so ein Gefühl halt eben, wofür man das eigentlich auch alles noch verwenden kann. So, da ich jetzt die Quantenmechanik als solche nicht herleiten will, mache ich erstmal Folgendes, dass ich euch versuche, mittels Analogieschlüssen zu vermitteln, warum die erste Gleichung der Quantenmechanik, die ich da hinschreiben werde, einen Sinn machen kann. Ihr kennt garantiert aus der Mechanik heraus diese Gleichung. Ja? Die verknüpft den Drehimpuls mit dem Trägheitstensor, mit der Winkelgeschwindigkeit und ist, wenn ich mir jetzt diesen Teil der Gleichung anschaue, nichts anderes als eine Eigenwertgleichung. Dieser Tensor projiziert quasi aus dem Omega heraus diesen Eigenwert, Entschuldigung, zu dieser Winkelgeschwindigkeit. Ihr habt beim Richke kennengelernt Folgendes, beziehungsweise eigentlich haben wir es ja hier auch gemacht. Ich habe den Winkelanteil des Nabla-Operators, wende den auf die Kugelflächenfunktion an. Was kommt raus? Das wäre ganz gut, wenn man das so wüsste. Kommt raus, minus L mal L plus 1 mal dieselbe Kugelflächenfunktion. Das heißt, hier habt ihr auch nichts anderes als so etwas wie ein Operator, der projiziert euch aus eurer Kugelflächenfunktion quasi einen Eigenwert heraus. Und was ich gestern gerade entdeckt habe, ihr habt auch die Dispersionsrelation gemacht. Da gab es so einen Operator, der hieß K-Quadrat, den habt ihr auf eine Wellenfunktion loslaufen lassen und habt rausgekriegt, also zumindest steht es im Skript, ob ihr so weit gekommen seid, weiß ich nicht, und habt rausgekriegt, dass es Omega-Quadrat durch C-Quadrat minus K-Quadrat mal Psi. Auch hier habt ihr nichts anderes als einen Operator, der auf etwas wirkt, der liefert den Eigenwert und erhält das, worauf er gewirkt hat. Und hier beginnt die Quantenmechanik. Wir werden in der Quantenmechanik folgende fundamentale Gleichung kennenlernen. Wir werden auch hier Wellenfunktionen haben, Psi. Hier hattet ihr so etwas wie ebene Wellen. Hier sind jetzt diese Wellenfunktionen zum Beispiel auch nicht nur ebene Wellen, sondern es können die gebundenen Wellen oder die gebundenen Elektronenzustände in einem Atom sein, in einem Wasserstoffatom. Wir werden später dann, je nachdem wie weiter in der theoretischen Physik weitergeht, auch sehen, das können dann auch die Zustände eines Protons in einem Atomkern sein. Auf jeden Fall sind das Wellenfunktionen hier. Und es gibt einen Operator H, der projiziert mir quasi aus dieser Wellenfunktion meine Energie heraus. Also der guckt sich die Wellenfunktion an und sagt, aha, minus 13,6 eV. Oder 511 keV oder was auch immer. Ja. Und so ein Operator, der besteht in der Quantenmechanik dann immer aus zwei Bestandteilen. So wie die Energie aus zwei Bestandteilen besteht. Aus welchen Bestandteilen besteht die Energie üblicherweise, so wie wir es in der Quantenmechanik kennen, aus einer kinetischen Energie, aus einer potenziellen Energie. In erster Näherung besteht auch der Operator H aus dem Energieanteil, also aus einem Operatorenanteil, der die kinetische Energie beschreibt, und aus einem Anteil, der die potenzielle Energie beschreibt. Und die beiden liefern dann zusammen quasi etwas wie der Anteil der kinetischen Energie plus der Anteil der potenziellen Energie als Eigenwert. Wie groß ist die kinetische Energie in der klassischen Physik? In der klassischen Physik ist das so etwas wie entweder ein halb mv² oder wie p² durch 2m. Ich gehe mal einen Schritt zurück. p² ist immer, nee, ihr könnt es ruhig stehen lassen, ihr braucht es nicht wieder wegzunehmen. p² ist, oder das p ist ja immer so etwas wie ein Vektor. Nur in der Quantenmechanik unterhalte ich mich jetzt nicht über einen Vektor, der jetzt irgendeinen Betrag hat, sondern ich unterhalte mich über einen Operator. Und dieses Dach oben drüber, das soll immer dokumentieren, ich will jetzt irgendeinen Operator haben. Operator ist immer etwas, der auf diese Wellenfunktion dann wirkt, in irgendeiner Art und Weise. So, bis dahin haben wir nichts anderes gemacht, als dass wir eine Eigenwertgleichung hingeschrieben haben. Das Einzige, was wir nicht wissen, das ist, wie sehen denn diese Operatoren überhaupt aus? Und diese Operatoren, die haben in der Quantenmechanik immer Folgendes aussehen, dass hier dieser P-Operator, das ist tatsächlich der Impulsoperator, dass der aus minus IH quer mal Nabla besteht. Das ist jetzt irgendwie was ganz komisch und die Herleitung davon, die überlassen wir auch dem Rischke dann in der Quantenmechanik. Ja? Was ihr aber schon mal mitnehmen solltet, das ist dieses H quer. Das kennt ihr vielleicht. Genau, ne? Planck'sches Wirkungsquantum. Und ansonsten, ja, alle anderen Buchstaben kennt ihr. Das I kennt ihr. Und den Nabla-Operator kennt ihr auch. Und wenn ich das jetzt hier hinschreibe, dann steht hier also ein Minus h quer Quadrat durch 2m mal dem Laplace-Operator plus v. Ich lasse bei dem v jetzt schon mal den Operator weg, weil in dem v ist eigentlich kein Operatorenanteil, der nochmal irgendwie so wie ein Laplace oder wie ein Nabla-Operator wirkt, also zumindest in der Regel nicht, zumindest bei dem, was wir jetzt als nächstes berechnen, nicht, nämlich beim Wasserstoffproblem. So, das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt insgesamt hinschreiben, dann steht jetzt hier, das ist minus h quer Quadrat durch 2m mal Laplace-Operator plus mein Potenzial angewendet auf Psi ist gleich E mal Psi. Als Einzige, was wir jetzt nicht verstanden haben, weil wir es wie gesagt dem Rischke überlassen, ist, warum geht man von diesem P-Operator in dieses minus IH quer mal Nabla-Operator über. Alles andere ist eigentlich durchaus verstehbar, wenn man sagt, okay, so eine Eigenwertgleichung kann es ja geben, die mir quasi aus der Wellenfunktion meine Energie heraus projiziert. Jetzt wissen wir, dass dieser Laplace-Operator entweder in kartesischen Koordinaten geschrieben werden kann oder in Kugelkoordinaten. Und weil wir jetzt das Wasserstoffproblem lösen wollen und der Wasserstoffkern aus einem Proton besteht, gehen wir davon aus, dass dieses Proton so etwas wie eine Kugelgestalt hat. Und damit können wir davon ausgehen, dass die Elektronen, die hier rumwabern, oder das eine Elektron, was da rumwabert, wahrscheinlich auch so etwas wie eine kugelsymmetrische Gestalt hat. Das heißt, wir werden diesen Laplace-Operator nicht in kartesischen Koordinaten lösen, das wäre Quatsch, sondern wir passen uns immer dem physikalischen Problem an. Das heißt, wir nehmen den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. So, Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Wir schreiben erstmal hin, das ist minus h quer Quadrat durch 2m. Und dann steht da hier so ein 1 durch r Quadrat d nach dr, r Quadrat d nach dr. Und dann kommt da hinten noch ein 1 durch r Quadrat. Achso, jetzt habe ich die Vorfaktoren vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. Ich mache einfach hier nochmal eine Klammer. Und dann steht jetzt hier ein 1 durch r Quadrat. Und dann Laplace von Theta und Phi. Plus V. Noch eine Klammer. Psi ist gleich Epsi. Nein, ist auch nicht, ne, oder? Vorfaktor gehört hier auf und dann haben wir das V hinten. Oder? Gut, das heißt, wir haben jetzt hier Folgendes. Wir haben jetzt hier so eine Zweiteilung. Wir hatten ja vorher schon mal gesagt, wir haben jetzt hier unterteilt quasi in kinetische Energie plus potenzielle Energie. Und hier haben wir jetzt nochmal eine Zweiteilung. Hier ist nämlich ein Term oder ein Operator. Ja, weil dieses d nach dr, das wirkt ja jeweils auf dieses Psi, sofern das Psi irgendeinen R-Anteil hat. Dieser Teil des Operators liefert mir quasi etwas wie eine Translationsenergie. Und dieser Teil des Operators liefert mir so etwas wie eine Rotationsenergie. Und dann habe ich den Teil des Operators, der liefert mir die potenzielle Energie. Das heißt, jetzt habe ich drei Operatoren, die mir jeweils einen Bestandteil zu meiner Gesamtenergie liefern. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen umsortiere, weil hier habe ich ja so das E, hier habe ich das E und hier habe ich das V. Und das V könnte ich ja einfach nochmal mehr hinschreiben. Was ist denn eigentlich das V? Wenn das jetzt hier wirklich ein Proton ist und hier habe ich ein Elektron, dann ist das V nichts anderes als minus E Quadrat durch R. Ja, weil das Proton ja auch nichts anderes hat als genau die Ladung einer Elektronenmasse entsprechend. Und das E hat minus die Elektronenmasse, also genauer gesagt plus die Elektronenmasse, oder dann hat das P minus die Elektronenmasse. Und hier der Abstand zwischen den beiden sei also R. Und dieses R setze ich dann, oder dieses V setze ich dann auch da oben einfach ein. Jetzt sortieren wir das ein bisschen um. Und dann kriegen wir folgende Gleichung raus. 1 durch r Quadrat d nach dr, r Quadrat d nach dr. Das ist dieser Term hier. Ich multipliziere das auch mit 2m durch h quer Quadrat gleich durch. Minus h quer Quadrat durch diesen Laplace-Operator durch r Quadrat das h Quellquadrat streicht bitte wieder mal psi ist gleich plus. Nee. Also eigentlich müsste ein Minus hin. Nee, nee. Ja. Ja, also nee, im Augenblick steht dann ein Plus, das stimmt schon, aber eigentlich steht ein Minus da. Gut, lassen wir es mal so. Also jetzt steht hier ein Plus. Ist gleich E minus V. V haben wir gesagt, das ist quasi E Quadrat durch R, also E Quadrat durch R steht hier auch noch. Und dann das Ganze mal minus 2m durch H quer Quadrat. Mal Psi. So, was wir jetzt haben, das ist eine Differentialgleichung. Das heißt, wir werden die Quantenmechanik weitestgehend als ein System von Differentialgleichungen erleben. Differentialgleichungen, die wir knacken müssen. Und wir werden es dann auch wirklich so machen, wie wir es in den Differentialgleichungen gelernt haben. Wir werden jetzt hier das Psi, was ja von R, Theta und Phi abhängt. Ja, also als Wellenfunktion, die von den drei Ortskoordinaten abhängt, werden wir mit dem Separationsansatz fahren. Das heißt ein R von R. Der Separationsansatz sieht dann allerdings nicht so aus, wie wir bisher immer kennengelernt haben. Wir werden gleich ein 1 durch R noch rausspalten, mal Y von Theta und Phi. Das wäre der Separationsansatz, so wie wir es auch ganz am Anfang dieses Semesters und am Ende letzten Semesters gelernt hatten. Gut, aufgrund der Zeit machen wir jetzt Folgendes. Ich schreibe euch jetzt quasi schon hin, was passiert, wenn man diesen Separationsansatz hier einsetzt und anschließend das auseinanderdividiert. Ihr wisst ja, wie das geht. Ich brauche eine Separationskonstante. Und die Separationskonstante ist L mal L plus 1 mal H Querquadrat. Dieses L mal L plus 1 kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Na, das haben wir nämlich da oben schon mal gesehen bei der zweiten Differentialrechnung, Differentialgleichung. Ich kriege jetzt hier Folgendes raus. Ich kriege einerseits für die, ja, für den R-Anteil eine Gleichung d2 nach dr Quadrat mal r plus 2m durch h quer Quadrat e plus e Quadrat durch r minus L mal L plus 1. Hier kommt dieses L mal L plus 1 von der Separationskonstanten mal R Quadrat. Und das Ganze mal R ist gleich 0. Das R hängt natürlich von klein r ab. Und wir sehen jetzt hier schon mal Folgendes. Es hängt wohl auch von diesem L hier ab. Je nachdem, welches L ich wähle, kriege ich eventuell hier auch ein anderes R. Deswegen machen wir jetzt von vornherein mal einen Index dran, also R, L von klein r. Man merke, dieses M hier, das hat jetzt nichts mit dem Y, L, M zu tun, sondern das ist jetzt hier an der Stelle, so wie es hier eingeführt worden ist, die Masse des Elektrons. Also das ist ein bisschen blöd, weil das kommt in der Quantenmechanik oft vor, dass man sowohl die Masse als auch diese Quantenzahl, später eine Quantenzahl werden, diese Quantenzahl mit dem M bezeichnet, aber gut, dann müsst ihr durch. Das heißt also, ich habe jetzt hier eine Differentialgleichung, allerdings eine gewöhnliche, keine partielle mehr, für diesen R-Anteil meiner Wellenfunktion. Und ich habe eine zweite Differentialgleichung, ist ja klar, nämlich für die, die winkelabhängigen Anteil der Wellenfunktion. Die heißt minus h quer Quadrat Laplace von Theta an Phi, also nur die Winkelanteil des Laplace-Operators, mal y. Dieses y, was ich jetzt hier quasi als separierten Anteil für die Wellenfunktion genommen habe, Theta und Phi, ist gleich h quer Quadrat mal L plus 1 mal y von Theta und Phi. Jetzt lassen wir mal den Blick von ganz rechts nach ganz links rüber wandern. Und dann sehen wir Folgendes. Wir könnten ja hier durch h quer teilen und könnten das Minuszeichen noch auf die andere Seite ziehen. Dann habt ihr genau die Gleichung, wie sie da drüben als zweites steht, nämlich Winkelanteil des Laplace-Operators mal y ist gleich minus L mal L plus 1 mal y. Das heißt, was kommt hier drüben raus als Lösung? Hier kommen die YLMs raus. Das heißt, diese Kugelflächenfunktion, die wir jetzt die ganze Zeit schon benutzt haben, die werden uns die ganze Zeit auch in der Quantenmechanik wieder begleiten. Weil die Kugelflächenfunktionen stellen den Winkelanteil in der elektronischen Wellenfunktion dar. Ist das soweit erstmal klar? Und jetzt sind die L und Ms Indizes, also das M hat jetzt nichts mehr mit der Masse hier an der Stelle zu tun. Wie gesagt, das ist blöd, ich weiß es, aber es ist halt eben so. Das M ist jetzt quasi dieser Index, den wir aus den Kugelflächenfunktionen heraus kennen. Das heißt, wir haben jetzt hier Psis von R, Theta und Phi, also Wellenfunktionen, die sind einerseits so ein RL von R durch R, also ich schreibe jetzt einfach nur das ab, was hier schon steht, mal den YLMs von Theta und Phi. Das heißt, hier habe ich also Psi-LMs stehen. Keine Wellenfunktion, die irgendwie frei für sich dahin wabern kann. Sondern ich habe hier Wellenfunktionen. Ich habe hier Wellenfunktionen, wie letzte Woche. Ich habe hier Wellenfunktionen, die haben hier so definierte Werte L. Und ihr wisst, dass das L quasi von 0 bis unendlich gehen kann. Und die haben definierte Werte M. Und diese definierten Werte M, die können von minus L bis plus L jeweils gehen. Das heißt, wir werden später sehen, dass diese Wellenfunktionen schließen. Ich habe Wellenfunktionen. Ich bitte darum, dass das auch gestrichen wird. Ich habe Wellenfunktionen, die quasi hier ganz spezielle Werte nur einnehmen können. Das werden wir später als Quantenzahlen feststellen oder interpretieren. Die Quantenzahl L, die wird dann die sogenannte Drehimpulsquantenzahl sein. Und die Quantenzahl M bezeichnet das sogenannte magnetische Moment. Der Wellenfunktion. Gut, wir könnten jetzt noch ein bisschen weitermachen. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Wir werden dadurch, dass wir Folgendes fordern werden, dass dieses Psi LM von R Theta an Phi gesternt mal Psi Lm von Theta an Phi über Gesamt dV, wenn ich das integriere, will ich so etwas haben wie ein Elektron. Das sollen nicht 5 Elektronen sein, das sollen nicht 20 Elektronen sein, das soll nicht ein halbes Elektron sein, das soll genau ein Elektron sein. Dadurch kriege ich noch eine zusätzliche Quantenzahl. Das seht man jetzt nicht so, das fällt jetzt für euch vom Himmel, aber das kriegen wir dann tatsächlich raus. Eine zusätzliche Quantenzahl n. Und diese zusätzliche Quantenzahl n, das ist die sogenannte Radialquantenzahl. Und wenn ihr das jetzt nochmal Revue passieren lasst, was ihr vielleicht in der Chemie auch gelernt habt oder in der Physik früher, dann waren das so die Zustände 1s, 2s, 2p, 2pz, 2px und so weiter. Ja? Dann entspricht das hier dem n, n gleich 1, 2 und so weiter. Das hier entspricht dem l, s, p, d Orbitale und so weiter. Und das, was hier hinten dran steht, das entspricht dem m, also z-Richtung, x-Richtung oder dann halt eben bei dem 3d gab es nochmal so x, y und so weiter als Index. All das, was ihr da also kennengelernt habt, kommt dann in der Quantenmechanik quasi allein dadurch raus, dass wir so eine komische Differentialgleichung knacken werden. Und ihr habt es dummerweise immer wieder mit diesen Kugelflächenfunktionen zu tun. Wenn ihr noch 2 Minuten Zeit habt, dann setze ich noch eins drauf. Jetzt haben wir hier das Proton und drumherum bearbeitet jetzt also dieses Elektron. Und das hat jetzt einen genau definierten Zustand. Das sitzt im 1s-Zustand. Tolle Sache. Jetzt kommt irgendeiner auf die Idee, so ein Dödel, der am CERN ist, und schießt jetzt hier zum Beispiel ein Proton an diesem anderen Proton vorbei. Was passiert? Dadurch, dass dieses Proton jetzt hier vorbeifliegt, wird dieses 1s-Elektron in seiner Ruhe natürlich gestört und fängt an, irgendwelche anderen Orbitale oben drüber zu bevölkern. Das 2s-Orbital, das 3s-Orbital oder, wenn es ganz schlimm kommt, fliegt es raus als ionisiertes Elektron. Ihr habt zumindest im Skript so etwas gemacht wie Wellenpakete. Ihr habt gesehen, dass man so ein Wellenpaket Psi zum Beispiel beschreiben kann als eine Superposition von Koeffizienten mal dem Psi L. Ich mache es jetzt hier quasi, übertrage es auf das System, mal im CNLMs, das heißt, ihr habt hier so ANLM stehen. Das heißt, wir würden jetzt Folgendes sagen, diese ursprünglich ausgerechneten Cs, die wir kennen als die Orbitale des Wasserstoffs, die können wir jetzt quasi mit irgendwelchen Koeffizienten davor dazu benutzen, um das zu beschreiben, wie sich das Elektron quasi nach diesem Stoß verhält. Und was wir dann rauskriegen werden, ist, dass diese neue Wellenfunktion, das ist eine Wellenfunktion, die sich quasi mit der Zeit entwickelt, weil solange das Proton da hinten ist, ist es tatsächlich noch ein 1s-Elektron. Jetzt kommt es in die Nähe, dann wird es vielleicht mehr zum 2s-Elektron. Und dann kommt es noch näher, dann wird es zum 3s-Elektron und so weiter. Das heißt also, dieses Psi ist jetzt in Zukunft oder wird dann sein eine Wellenfunktion, die von der Zeit abhängt. Und da diese Dinge hier stationär sind, müssen diese Entwicklungskoeffizienten, wie wir sie dann nennen werden, auch von der Zeit abhängen. Und auch das werden wir mit der Quantenmechanik ausrechnen, dann allerdings mit zeitabhängiger Quantenmechanik. Das will ich jetzt nicht aufführen und so weiter, aber das ist, glaube ich, jetzt klar, was wir damit machen werden. Und auch dann werden wir diese Kugelflächenfunktion haben. Aber es wird alles leichter als in der Elektrodynamik. Also, wen ich auch immer frage, mich selbst auch, 4. Semester ist ein Klacks gegenüber dem 3. Semester. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Semesterferien und einen guten Start dann ins nächste Semester.